Morgen von meiner Seite an euch alle. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch in das Wort Gottes schauen darf. Und ich muss hier ein bisschen basteln, um die Höhe des Puls mit meiner Körpergröße irgendwie auszugleichen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich möchte beten zum Anfang. Vater, wir danken dir, dass du gesprochen hast. Wir danken dir, dass du dein Wort gegeben hast, damit wir nicht rätseln müssen, wie du bist, wer du bist, was deine Pläne und Gedanken sind und wie du auch uns in deine Pläne einbauen möchtest. Wir bitten, dass du uns heute geöffnete Ohren und Herzen schenkst, dein Wort zu hören und zu verstehen, was es auch für uns zu bedeuten hat. Dieser Adventszeit. Amen. Ich möchte zum Anfang den Text euch mal vorlesen. Wer irgendwas hat zum Reingucken, ist sicher gut. Wer es nicht hat, ist auch nicht schlimm. Ich werde immer wieder mal zwischendurch dann den Text lesen. Aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst herein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn, unseres Gottes, bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Kurz ein paar Worte zum Hintergrund und zum historischen Rahmen dieses Textes. Jesaja hatte in den zwei Kapiteln, die vor diesem Kapitel sind, 38, 39, die Gefangenschaft in Babylon angekündigt. Der Leser, der Hörer war erschüttert. Gott, der doch zugesagt hat, dass er sein Volk beschützt, bewahrt, begleitet, zum Ziel bringt, verlässt sein Volk, zieht sich zurück, lässt zu, dass es in eine Gefangenschaft geraten wird. Der Grund, darüber hat Jesaja auch gesprochen, die Sünde, die Rebellion, die nicht aufhörende Auflehnung des Volkes gegen Gottes Ordnungen. Strafe und Konsequenz treten ein. Nun stellt sich die Frage für jeden, der dieses Kapitel 38, 39 gehört hat, was heißt das? Heißt das, dass Gottes Verheißungen hinfällig sind? Heißt das, dass Gott nicht erfüllt, was er zugesagt hat? Was bedeutet das? Wir müssen immer bedenken, wir lesen natürlich das Buch Jesaja von hinten nach vorne. Wir wissen schon, was hinten rauskommt. Wir wissen auch die Geschichte. Wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, dass das Volk zurückgekommen ist aus der Gefangenschaft. Das wussten die ersten Leser und Hörer damals noch nicht. Für sie war das eine Ansage von Gericht ohne Klarheit. Wie geht es jetzt weiter? Was kommt? Hat Gott uns verlassen? Haben wir ihn so erzürnt, dass er uns für immer verstoßen hat? Das ist die Frage, die die Menschen bewegt hat, bevor das Kapitel 40 anfängt. Und vielleicht geht es auch manchem von uns manchmal so, dass wir uns fragen, wenn wir in unser Leben schauen, und den Eindruck haben, Gott hat ja doch zugesagt, dass mein Leben gut wird. Und was ist daraus geworden? Es funktioniert nicht. Die Dinge laufen nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Es entwickelt sich nicht so, wie ich es mir immer erträumt hätte oder wie ich auch geglaubt habe, dass Gott es machen möchte. Manchmal fragen wir uns auch, wo ist Gott? In all dem Elend, in dem Leid, in dieser Not, die ich in meinem Leben und auch um mich herum in der Welt gerade sehe. Was soll das alles? Wo führt das hin? Jesaja erhält von Gott eine Trostbotschaft. Das ist Kapitel 40. Gottes Trost hinein in eine Situation, wo das Volk erschüttert ist und von Fragen durchwühlt. Und ich möchte mit euch ein paar Beobachtungen an diesem Text teilen. Erste Beobachtung. Gott tröstet sein Volk, sagt Befreiung zu. Verse 1 und 2, diese relativ berühmten Verse, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, zeigen, dass Gott die Not des Volkes versteht, sieht und darauf mit Liebe reagiert. Dadurch wird deutlich, die Gerichtsandrohung und die Wegführung Israels in die Gefangenschaft nach Babylon ist nicht das letzte Wort. Es ist die notwendige Konsequenz dessen, was das Volk getan hat, ja. Aber es ist nicht das letzte Wort. Danach kommt noch ein weiteres Wort. Und das teilt Jesaja hier mit. Manchmal haben wir den Eindruck, es ist alles zu Ende. Es hört auf. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber es ist nicht das letzte Wort. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Gott leidet mit. Wenn hier in Vers 2 steht, redet mit Jerusalem freundlich, da steht da im Urtext, ich werbe um deine Liebe und um dein Vertrauen. Das ist das, was hier im Urtext steht, wenn Luther übersetzt, redet mit Jerusalem freundlich. Versuche sie wieder daran zu erinnern, dass ich sie nicht verlassen werde, dass ich sie lieb habe, dass ich bei ihnen bleiben werde. Auch wenn es momentan vielleicht gar nicht so aussieht. Was heißt das für uns? Ganz praktisch. Gott sieht auch unsere Not. Gott sieht deine und meine Not. Gott sieht unsere Fragen. Gott sieht auch unsere Verzweiflung. Auch die Momente, wo wir vielleicht an ihm überhaupt zweifeln und uns fragen, hat das überhaupt noch einen Sinn, an ihn zu glauben? Diese Momente sind Gott bekannt und er spricht hinein in dieses Zweifeln und in diese Not, dass er dich und mich nicht vergessen hat und dass er zu seinem Ziel kommen wird, auch wenn es vielleicht zunächst und im Moment ganz anders aussieht. Nun in den Versen 3 bis 11 folgen drei Trostbotschaften von Jesaja, die Gott Jesaja überbringen lässt. Diese drei Trostbotschaften haben immer eine gleiche Struktur. Sie beinhalten einen Aspekt, durch den Gott trösten möchte, und sie beinhalten einen Aspekt, wie wir uns auf diesen Trost vorbereiten müssen. Und dann sind wir bei der heutigen Predigt. Einfach vorbereitet. Jeder dieser drei Aspekte beinhaltet einen Aspekt, wo Gott etwas zusagt, etwas verheißt, etwas erneuert, und einen Aspekt, wo er uns herausfordert, und das Volk Israel. Es passiert nicht einfach automatisch, einfach so, über euren Köpfen weg, sondern Gott erwartet, dass das Volk sich vorbereitet. Er erwartet auch für uns, dass wir uns vorbereiten für sein Ankommen, für sein Heilshandeln in unserem Leben. Erster Trost, Vers 3 bis 5. Gott wird souverän und herrlich eingreifen und alle Menschen werden es sehen. Das ist diese große Botschaft, die Jesaja auch an vielen anderen Orten in seinem Buch, in seinen Prophezeiungen aussagt. Es heißt in Vers 5, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Auch wenn es momentan, und das war ja die Situation des Volkes Israel, gar nicht so aussieht, als ob Gott zu seinem Ziel kommt und seine Herrlichkeit, also auch das Gute und das Segenshandeln Gottes in der Mitte des Volkes sichtbar werden wird. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Auch wenn es gar nicht so aussieht, die Umstände das genaue Gegenteil sagen, spricht Jesaja im Auftrag Gottes hinein in diese Situation und sagt, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Punkt. Und alle Menschen sollen es sehen. Alles Fleisch heißt es hier. Und auch das ist spannend immer wieder. Jesaja spricht zweimal von alles Fleisch. Und dann spricht er von einem hohen Berg. Also es gibt irgendwie bei Jesaja immer wieder diese Komponente, dass das Heil über diese Grenzen des Volkes Israel hinaus angedeutet wird. Der Jesaja, dieses Bild des Erlösers, Jesaja 52, 53 und die ganzen letzten Kapitel von Jesaja zeigen einen Erlöser, der nicht nur Israel erlöst, sondern darüber hinaus alles Fleisch, das heißt alle Menschen. Hier ist schon der Bogen gespannt für die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Aber es braucht, damit die Herrlichkeit des Herrn offenbar werden kann, eine Vorbereitungsaktivität. Was steht hier? In Vers 3 und 4. Bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn. Die Täler sollen erhöht und die Berge sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade, was hügelig soll eben werden. Wir haben jemanden, der uns das ausgelegt hat. Ihr wisst wen, kommt im Neuen Testament vor. Da ist Johannes der Täufer, der bezieht sich genau auf diesen Text. Und er predigt, dass die Menschen rechtschaffene Früchte der Buße bringen sollen. Was heißt das? Er weist darauf hin, dass es nicht nur darum geht, Lippenbekenntnisse abzulegen von Glaube. Er weist darauf hin, dass Glaube in das Handeln umgesetzt werden muss. Und dieser schmerzhafte Prozess, dieser manchmal mühsame Prozess, dass es in unseren Alltag, in unser Denken, in unsere Worte, in unsere Taten, wo unsere Füße uns hintragen, wo unsere Augen hinschauen, in all diese Bereiche unseres Lebens hineinbuchstabiert werden muss, das hat uns Johannes der Täufer gezeigt, der diesen Text auslegt und der diesen Text als Grundlage seines gesamten Dienstes definiert hat. Ich weiß nicht, wer von euch es kennt, es sind ja einige älteren Semesters hier unter uns. Es gab früher mal ein Lied, das heißt Macht Platz, räumt auf. Kennt jemand das Lied? Macht Platz, räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz, räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Und dann kommen in den Strophen kommen so Sachen wie: Warum wird nicht ehrlich, wären Fehler nicht ehrlich bekannt? Warum wird nicht aufgeräumt in unserem Leben? Warum sind wir so träge in dem, dass wir einfach in Ordnung bringen, wo wir eigentlich schon lange wissen, das müssten wir in Ordnung bringen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung in unserem Leben. In einer Beziehung, in meinem eigenen Leben, in meiner Beziehung zu Gott. Irgendwas ist nicht in Ordnung und wir wissen es eigentlich. Wo müssen wir vielleicht Platz machen, aufräumen, um uns vorzubereiten auf die Ankunft dieses Jesus in unserem Leben? Denn Advent ist historisch gesehen eigentlich eine Fastenzeit gewesen. Advent war eine Zeit, in der man sich vorbereitet auf die Ankunft des großen Königs, indem man sozusagen einen Grundhausputz macht, indem man fastet, indem man betet. Wir haben daraus Weihnachtsmärkte und Glitzerphasen gemacht. Das ist aber nicht die ursprüngliche Idee von Advent. Advent ist eigentlich eine Zeit der Einkehr, der Stille, des Gottsuchens, des Neufragens. Wo muss mein Leben aufgeräumt werden? Wo muss ich vielleicht Dinge einfach mal angehen, die schon lange weiß, eigentlich müsste ich sie angehen, aber ich habe sie immer rausgeschoben, weil sie unbequem sind, weil sie mühsam sind, weil sie vielleicht wehtun. Jesaja ruft uns zu: Wenn du die Herrlichkeit des Herrn in deinem Leben erleben möchtest, fang an aufzuräumen. Mach das Hügelige gerade, mach das Unebene gerade, mach die Täler sollen erhöht werden und die Berge sollen erniedrigt werden. Der zweite Trost. Vers 6 bis 8. Das Wort des Herrn bleibt ewig. Vers 8 am Ende. Das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Und wiederum müssen wir uns daran erinnern, was der Kontext dieses Textes ist. Es ist eine Situation, in der Jesaja gerade angekündigt hat, dass eine Wegführung, eine Gefangenschaft ansteht. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird flachgelegt, es wird alles kaputt gemacht, alles wird zerstört sein in ganz kurzer Zeit. Die Menschen fragen sich natürlich, hat Gott uns verlassen, hat Gott sein Wort aufgegeben? Und hier sagt Jesaja, Gott durch Jesaja, nein, Gott steht zu seinem Wort. Auch wenn es vielleicht momentan ein Weg durch einen Tunnel ist. Ihr kennt das. Man fährt in einen Tunnel hinein und manchmal hat man den Eindruck, der hört gar nicht mehr auf. Und man wünscht sich so sehr das Licht. Man wünscht sich, dass endlich wieder die Sonne sichtbar ist. Und das ist auch im Leben so, dass man manchmal den Eindruck hat, wir fahren gerade in einem Tunnel und es ist irgendwie alles dunkel. Und man denkt sich, warum sehe ich nicht wieder das Licht? Wo ist Gott? Das ist das Empfinden der Israeliten zu dem Zeitpunkt, als Jesaja hier spricht. Gottes Zusagen, sagt Jesaja, werden sich erfüllen. Der Tunnel wird ein Ende haben. Es ist nicht immer dunkel, es wird hell werden. Aber auch hier, es gibt etwas zu tun in der Vorbereitung. Was ist die Vorbereitung? Schauen wir in die Verse 6 und 7. Da ist die Vorbereitung beschrieben. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Alle seine Güte, alle seine Schönheit ist wie eine Blume auf dem Feld. Und dann wiederholt er das nochmal und nochmal. Dreimal wiederholt. Warum sagt er das? Warum sagt Jesaja, warum sagt Gott durch Jesaja, dass die Menschen wie Gras sind? Was soll das bedeuten? Wo soll das hinführen? Was heißt das für uns als Vorbereitung? Ich glaube, es ist ganz einfach. Es ist viel schlichter, als wir denken. Die Bibel ist oft sehr viel einfacher, als wir sie machen. Im Grunde heißt es einfach, erkenne deine Begrenztheit, Mensch. Du bist Gras. Ich bin Gras. Heute stehe ich hier und predige und morgen bin ich vielleicht nicht mehr da. Werde geerdet. Werde real. Lerne, dass dein Leben Grenzen hat. Wir leben in einer Zeit, die einen Machbarkeitswahn entwickelt hat. Alles ist machbar. Wir können alles organisieren. Wir brauchen nur ein bisschen Geld, ein bisschen Technik und dann kriegen wir alles hin. Und Gott sagt uns hier, wenn du erleben willst, dass Gottes Wort in deinem Leben heilsam neu erkennbar wird, beende deine Selbstherrlichkeit, deine Hybris, deine Überheblichkeit, dass du dein Leben selber lenken könntest, dass du alles selber lösen kannst und beginne neu zuzugeben, dass du Gott brauchst. Sage ihm ganz schlicht, Herr, ich bin Gras. Heute bin ich hier, morgen nicht mehr. Damit beginnt die Umsetzung der Wirklichkeit, dass Gottes Wort in deinem Leben auch wieder zum Tragen kommt. Und das ist das Gleiche, was Jesaja hier zum Volk Israel sagt. Er sagt zum Volk Israel, ihr müsst lernen, nur wenn ihr euch demütigt, wenn ihr versteht, dass ihr nicht alles im Griff habt, dass ihr nicht über Allianzen mit diesem oder jenem Volk euch retten könnt aus dieser Situation, oder dass irgendwelche Kaiser oder Könige von irgendwo anders eure Rettung sind oder eure Götzen, die ihr euch geschnitzt habt, eure Rettung sind. Erkennt, dass Gott der Schöpfer ist und dass ihr Gras seid. Das ist nicht modern, das ist nicht hip, das ist nicht angesagt. Die Medien erzählen uns das Gegenteil davon. Die sagen uns, es gibt eine Welle von Coaching-Angeboten, so dieses Selbstcoaching, entwickle, entfalte dein Selbst und werde, wer du sein kannst und entfalte deine Persönlichkeit. Ja, natürlich, alles nicht grundsätzlich nicht falsch und nicht schlecht. Natürlich müssen wir unsere Persönlichkeit entfalten, ist ja gar keine Frage. Das sagt ja Gott auch, wir sollen unsere Gaben ausleben und einbringen. Aber dieses, dass wir meinen, wir könnten alles, ist ein Denkfehler. Und Jesaja sagt uns, wenn du erleben willst, dass Gottes Wort segensreich zurück in dein Leben kommt, wenn du sehen willst, dass Gott seine Zusagen erfüllt, Volk Israel und Volk Korntal, dann demütige dich erneut und anerkenne, dass Gott der Schöpfer ist und du das Geschöpf, dass er der Töpfer ist und du der Ton, wie er es an anderen Stellen sagt im Buch Jesaja. Der dritte Trost. Die Verse 9 bis 11. Die Ankunft des Kämpferhirten. Was meine ich damit? Nun, es ist interessant, in diesen Versen wird uns am Ende der Verse, und ihr merkt, es ist immer die gleiche Struktur, es wird am Anfang des Blocks wird beschrieben, was die Voraussetzung ist, und dann am Ende des Blocks wird erläutert, wie die Verheißung aussieht. Dieser Trost, der hier beschrieben wird, ist ein, der Herr kommt gewaltig. Einerseits und andererseits, er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und sie tragen im Bausch seines Gewandes. Eigentlich ein totaler Widerspruch. Auf der einen Seite ist er dieser Mächtige, der gewaltig kommt. Und auf der anderen Seite ist er dieser zugewandte Hirte, der mit Liebe und Sehnsucht in dein Leben, in mein Leben, in das Leben des Volkes Israel hineinschaut und sagt, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Gott kommt eben in beiden Formen. Er kommt einerseits gewaltig und das brauchen wir, denn wir brauchen einen großen Erlöser. Wir brauchen einen starken Erlöser. Aber wir brauchen auch einen, der uns ganz innig an sein Herz drückt, der uns an sein Herz dran schmiegt und uns trägt, wenn wir nicht mehr laufen können. Wir brauchen beides. Wir brauchen einen starken Erlöser, denn wir sind nicht stark. Wir haben gerade davor gehört, wir müssen lernen, dass wir Gras sind. Gras ist nicht stark, aber Gras braucht einen starken Erlöser. Und gleichzeitig haben wir einen, der uns so voller Liebe zugewandt ist, einen Hirten, der seine Herde sucht und liebt und sie in den Arm nimmt. Und diese, wisst ihr, manchmal habe ich so den Eindruck, das Gottesbild, was wir heute so auch in vielen Predigten und Gemeinden so hören, ist einfach nur, Gott ist irgendwie nur lieb und Gott ist irgendwie nur gut und es ist irgendwie alles schön. Nein, es ist es nicht. Und das wird auch nicht die Lösung der Probleme sein. Gott ist auf der einen Seite eben tatsächlich gewaltig. Und wenn er kommt, dann rappelt's und dann rumpelt's. Wir haben es gerade im Psalm 33 gehört. Oder wenn ihr nach dem Abschnitt hier ab Vers 11 weiterlest, bis ins nächste Kapitel 41 rein, werdet ihr sehen, da wird die Frage aufgeworfen, wer hat denn alles gemacht? Wer hat denn den Himmel gespannt wie einen Bogen? Wer hat denn die Erde gebaut? Wer hat denn das ganze Universum gemacht? Es wird die Größe Gottes und seine Macht betont. Und gleichzeitig wird immer wieder betont, dass er der Erlöser ist, der sich sehnt nach seinen Menschen, nach dem Volk, nach uns letztlich. Was ist die Vorbereitung hier in diesem dritten Trostaspekt? Zion als Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg und verkündige. Interessant. Erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Wir sollen sprechen. Die Vorbereitung für diesen Segen der Ankunft dieses Kämpferhirten ist, dass wir unseren Mund aufmachen. Dass wir darüber sprechen, dass siehe, da ist Gott der Herr. Wann haben wir es zuletzt zu irgendjemandem gesagt? Mir geht es jetzt nicht um diese Worte genau. Mir geht es um die Tatsache, dass wir kommunizieren, dass unser Leben kommuniziert. Es gibt einen Herrn des Universums, der nicht einerseits natürlich ist er an unserem Klein-Klein unseres Lebens interessiert, aber der ist auch am ganzen Großen interessiert. Der ist daran interessiert, dass diese Welt verändert wird, dass Menschen heil werden, dass Nationen heil werden. Wann haben wir zuletzt darüber gesprochen? Wenn wir Gott in seiner Macht und seiner Liebe erleben wollen, dieses Kämpferhirte, dann sind wir gerufen als Boten, als Ankündiger, so wie Johannes der Täufer. Wo müssen wir vielleicht neu unseren Ruf ergreifen und unser Leben auf diesen Berg hinaufstellen und die Stimme erheben, auf den Marktplatz der Gesellschaft, in den Hochschulen, in den Rathäusern, in der Wirtschaft, im Leben der Wirtschaft. Überall gehört dieser Segen Gottes verheißen durch seine Ordnungen hin. Überall möchte Gott durch seinen Segen wirken und Menschen Hoffnung geben, Zukunft geben. Ich will zusammenfassen. Erstens, Gott sieht unsere Not. Das Volk Israel hatte, und wir vielleicht auch manchmal, immer wieder den Eindruck, wo ist Gott? Und Gott sagt durch diesen Text, ich sehe deine Not, ich kenne deine Not, ich weiß um deine Angst, ich weiß um deine Sorge, ich weiß auch um deine Verzweiflung und ich weiß auch um deine Zweifel. Und ich komme, um dir zu sagen, ich bin bei dir, auch wenn du es manchmal nicht spürst und nicht siehst. Zweitens, Gott schickt drei Trostworte. Erstens, Gott ist souverän und wird für alle sichtbar erscheinen. Das heißt, die Wirklichkeit Gottes wird für alle Menschen sichtbar und auch für dich. Zweitens, das Wort Gottes gilt, auch wenn es gerade manchmal nicht so aussieht, als ob er es erfüllt. Drittes Trostwort, der Kämpferhirte wird kommen. Mit Macht, denn wir brauchen einen starken Erlöser, der uns rauskauft aus diesen Sackgassen, in denen wir sind, und gleichzeitig mit Liebe und Zugewandtheit, denn auch das brauchen wir. Wir brauchen einen, der uns in den Arm nimmt. Beides. Und es gibt drei Bedingungen, damit wir das erleben können. Erstens, macht Platz, räumt auf. Ich bleib mal bei diesem Liedvers, der so das für mich gut zusammenfasst. Umkehr, Buße. Zweitens, wir müssen unsere Hochmut beenden und unseren Machbarkeitswahn beenden und zugeben, dass wir Gott brauchen, dass wir Gott nötig haben, dass wir seine Hilfe brauchen. Das drückt sich aus zum Beispiel darin, dass wir wieder anfangen, wirklich zu beten. Nicht zu beten im Sinne mechanisch, wir haben irgendwie gebetet, sondern zu beten im Sinne von, Herr, ich brauche deine Hilfe. Das ist das Ende der Hybris, das ist das Ende der Überheblichkeit, dass wir unser Leben in der Hand haben, dass wir zu Gott schreien, weil wir wissen, ohne seine Hilfe, ohne seine Gegenwart wird nichts gelingen von dem, was wir planen. Und dritte Bedingung ist, die Stimme auf dem Marktplatz erheben. Jerusalem, Zion, steig auf einen hohen Berg. Schweige nicht, erhebe die Stimme, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Verkünde öffentlich die Segenswege Gottes und dass er kommen will. Für mich ein Trostwort par excellence, dieser Text aus Jesaja. Ich hoffe für euch auch und vielleicht lest ihr es heute nochmal in Ruhe zu Hause und entdeckt neu diese Verheißungen, diese Trostworte und auch die Bedingungen, die da drin stecken. Und ich bete, dass Gott uns dadurch in den Trost führt und auch in die Vorbereitung. Amen.